Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio vom Verein für Sozialpsychiatrie e.V. in Reutlingen kommen Sie und Sie sind zuständig für das betreute Wohnen. Bernhard Schrammel und Birgit Luitz, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, grüß Sie.
30 Jahre betreutes Wohnen in Familien, das ist so quasi der Anlass, der Aufhänger für die Sendung, aber wir gehen natürlich in die ganzen Arbeitsbereiche des Vereins für Sozialpsychiatrie, aber einen Fokus richten wir auf das betreute Wohnen in Familien. Das deckt ihr beide ab.
Ja.
Zum einen für Erwachsene, zum anderen für die Jugendliche.
Und Jugendliche. Kinder, genau.
Wie sind Sie dazugekommen? Wie ist Ihr Weg zum VSP gewesen?
Ich war 1990 nach meiner Suchttherapieausbildung, war ich auf Arbeitssuche und habe mich dann in Zwiefalden, da war damals das Büro, habe ich mich da beworben. Und dann wurde ich da genommen und so bin ich dann praktisch so der Mitstarter neben Herrn Eisenhut und noch anderen Kollegen, die das betreute Wohnen in Familien dann forciert haben. Wir hatten damals ganz am Anfang gerade mal um die 10 Klienten und das hat sich mittlerweile auf, wenn man alles hochrechnet, auf circa um die 100, 110 Klienten des unterschiedlichen Couleur hat sich das praktisch hochgesteigert.
Von Anfang an dabei, Mitgründer, mehr oder weniger?
3 Jahre später bin ich eingestiegen. 90 und seit 1987 hat es praktisch begonnen. Aber es gibt eine interessante Geschichte, wenn ich die kurz erzählen darf. Es war ja so, dass die Leute damals in Zwiefalden, hinter dieser Mauer waren in Zwiefalden. Und da gab es eine Bewegung, die Leute wieder zurückzubringen in die Gemeinde, in die Freiheit auch zu bringen, dass die mitleben können. Und da gab es eine Psychologin und die Frau von dem damaligen Leiter, Herrn Krietsch, die haben praktisch das Ganze initiiert und haben dann diese Mauer geöffnet, haben ein Fest der offenen Gartentür veranstaltet, das bis zum heutigen Tag gibt auch. Und die haben dann das erste Projekt gemacht außerhalb der Mauern. Das war die Händelstraße in Reutlingen, das war eine Wohngruppe. Die hat lange Zeit unter diesem Namen existiert. Dann später sind sie umgezogen in die Römerstraße. Und diese Wohngruppe gibt es immer noch. Und der Kollege, der das schon von fast Anfang an begleitet hat, der hat sich jetzt gerade in die Rente verabschiedet.
So lange, so viele Kreise zieht es. Von Zwiefalten ging es aus und dann hat es jetzt in die ganze Region abgestrahlt.
Ja.
Frau Luitz, zu Ihrem Start beim VSP?
Mein Start war so vor gut 10 Jahren. Ich kam aus Berlin zurück, habe da soziale Arbeit studiert und habe auch nach einer Arbeit geschaut, was mich interessiert. Bin dann erst auch beim VSP gefragt worden, ob ich eben ein Konzept für Bänkle schreibe. Das ist auch ein Ableger vom BWF. Mhm. Das ist für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen. Da habe ich dann 1,5 Jahre dran gearbeitet. Dann war ich erst mal da und bei betreutem Wohnen in Familien für Erwachsene. Nebenher hat sich allerdings schon seit 2005 das betreute Wohnen für junge Menschen entwickelt. Mhm. Bei den Kollegen, dann war ich kurz in Mutterschutz und bin dann aber zurück zu Jumega. Genau, jetzt auch schon wieder 8 Jahre. Genau. Seitdem bin ich bei den jungen Menschen und betreue Kinder und Jugendliche. Das ist auch, unser Dach ist sozusagen das betreute Wohnen in Familien. Und Jumega ist auch so ein Ableger. Genau. Ja, da arbeiten wir in ganz verschiedene Bereiche.
Wie sieht der Alltag aus bei Ihnen? Gibt es da so einen Alltag, der immer wiederkehrt?
Was man sagen muss, ist, dass das teilt sich ein bisschen auf in bürokratische Elemente, einfach auch, die ich persönlich jetzt meistens Vormittag verrichte, dann oft am Nachmittag reale Kontakte habe, einfach auch zu den Menschen gehe, auch zu den psychisch erkrankten Menschen, die dann in Familien wohnen, gehe ich hin und mache mit denen Gespräche. Und schaue eben nach den Rechten, was möglicherweise an Probleme vorliegen, dann auch in einer supervidierenden Art. Versuchen wir dann mit dem Klienten und mit der Familie zusammen, mit Ansprechpartner im Regelfall in der Familie, versuchen wir das dann zu klären auch, so dass das Zusammenleben sich einigermaßen harmonisch gestaltet.
Bei den Kindern und Jugendlichen kann man sagen, ist etwas turbulenter. Wir haben wüste Wellen und gute Wellen. Kann man so sagen. Es ist immer spannend und das ist das Tolle an dem Ganzen. Also eine richtige Regelmäßigkeit gibt es eigentlich nie. Also man muss sich sehr gut selbst organisieren, das muss man schon sagen. Und eben auch mit den Familien schauen, dass das ist ja unsere Hauptaufgabe, wie mein Kollege gesagt hat, dass man sehr im Lot hält, also mit allem drum und dran. Wir helfen ja auch, soziale Netz mit aufzubauen, aber auch das, die fachliche Seite. Na, man geht mit zum Psychiater oder man sucht einen Therapeut und dann geht man in die Schulen. Wenn sie gerade wieder mal rausfliegen oder wenn sie Probleme haben, dann sind wir immer akut da und also wir sind in Krisen immer erreichbar, kann man so sagen. Mhm. Also so richtig Regelmäßigkeiten
gibt es nicht.
Die Beständigkeit der Unbeständigkeit ist eigentlich unsere Regelmäßigkeit.
Ja. Genau. Ja, wie kriegt ihr das hin? Diese Selbstorganisation, hat sich das dann, bildet sich das heraus, dass man so vormittags, nachmittags sich das aufteilt?
Es ist bei mir so. Das machen sicherlich Kollegen anders da einfach auch. Wir haben eher gleitende Arbeitszeit und das kommt jetzt drauf an. Manche Kollegen machen ja schon morgens ihre Termine auch, vor Ort auch mit den Face-to-Face und machen nebenher ihre bürokratischen Dinge. Für mich hat sich das einfach für sinnvoll herauskristallisiert, dass mich eben diese Sache so aufteilt auch, ja.
Ihr habt da freie Hand, mehr oder weniger. Ja. Ihr könnt das selber machen, so wie es euch auch am besten in Kram passt.
Ja. Nee, ja, man muss sich schon dem Klienten und der Familie anpassen. Man kann ja nicht zu jeder Zeit kommen, weil die Kinder sind dann in der Schule, Jugendliche vor allem, kann man meistens nur abends hin. Also jetzt habe ich auch welche, die dann erwachsen werden. Die sind in der Ausbildung, meistens kann ich erst um 6:30 hin. Wenn ich zum Psychiater einen Termin da ausmache, gehe ich morgens hin. Aber es ist sehr, sehr verteilt. Ne? Also ich habe auch nur 50%, aber mehr, also jetzt mit, ich habe ja auch nur Familie, sonst ist es echt, dann ist schon eine große Herausforderung und dann schwierig. Aber es klappt eigentlich immer gut. Wir haben eben diese Wellen, dann muss man ganz viel arbeiten, dann hat man mal 30 Stunden oder 35 anstatt 20 und dann dafür kann man aber auch mal frei nehmen und das ist wichtig. Also die Regenerationszeiten sind auch wichtig, auch für die Familie.
Also da wollte ich auch dazu sagen, der Unterschied zwischen BWF, Erwachsene und jugendliche Kinder ist ja praktisch die 18 Jahre und da ist es in der Tat so, ich habe auch junge Erwachsene, wo dann auch der Rhythmus sich anders da darstellt, die sind in der Werkstatt für Behinderte oder auf dem ersten Arbeitsmarkt auch, wo man dann auch erst abends das machen kann, bei eher älteren Klientel, da kann man auch mal vormittags oder am Nachmittag hingehen. Da muss man sich einfach ein bisschen auch so orientieren, wie die auch ihre Tagesstruktur gelegt haben.
Welche Qualitäten muss man mitbringen, wenn man einen Job macht wie ihr?
Humor. Also und Geduld. Beständigkeit.
Beständigkeit hat auch eine gewisse Hartnäckigkeit, auch eine gewisse
Durchsetzungsfähigkeit,
also Selbstorganisation ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Aber ich glaube, das muss man auch wirklich erst erlernen. Auch am Anfang schwimmt man vielleicht ein bisschen auch zwischen diesen unterschiedlichen Sachen und möglicherweise auch in Krisen. Da kann es auch mal sein, das ist eher selten, dass man abends ausrücken muss dann auch, dass man dann sich davor nicht fürchtet, sondern einfach auch bereit ist, dann diese Probleme, die sich auftun, wenn beispielsweise ein Klinikaufenthalt wegen Suizidalität oder irgend sowas angezeigt ist, dass man sich da nicht Schalu machen lässt, sondern einfach guckt, dass man die Dinge halt gut auf die Reihe kriegt dann auch, so dass man dann auch wieder für sich selber gut schlafen kann dann.
Ja, eine hohe Flexibilität, auch was Rollen angeht, weil man hat in jeder Familie, in jedem Beratungskontext letztendlich eine andere Rolle, das ist auch wichtig. Ja. Und es passt immer nur, man muss sich immer quasi dem System ein Stück weit auch ein bisschen anpassen, wo es halt, wir sind ja immer Vermittler, wir stehen immer mittendrin. Und haben aber trotzdem irgendwo die Fäden, sollten wir jetzt schon in der Hand behalten, ne, dass es nicht kippt. Also wir haben viele, viele Rollen, das ist auch das Tolle und Spannende daran. Dann müssen wir natürlich auch auf Reflexionsfähigkeit, braucht man eine hohe, weil ja oft auch so Traumadynamiken da sind, die Unberechenbarkeit. Und eben auch das nicht persönlich zu nehmen, falls mal was aus dem Ruder läuft, sage ich mal, weil das wirklich so vorhersehbare Sachen sind, die kann man vorher nicht einschätzen. Wir sagen, wir haben wir holen ganz viele Informationen ein, aber ne, wir werden zum Beispiel angefragt vom Jugendamt, kriegen Berichte und informieren uns, lernen das Kind kennen und dann suchen wir ja eine passende Familie dazu, die wir ja auch akquirieren. Und ich sage aber immer, wir wissen trotzdem nicht, wie es jetzt verläuft und deswegen beraten wir ja auch so eng. Das ist ja unsere Besonderheit.
Ja. Wie kann man das lernen? Gibt es da eine Ausbildung, die genau dafür ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Das muss man dann auch learning by doing.
Das zum einen, aber die Grundausbildung ist, glaube ich, bei sehr vielen Sozialarbeiter, Sozialpädagoge einfach auch mit weiteren Ausbildungen, dann auch Zusatzausbildungen, auch Fortbildungen. Mhm. Das ist so, wir haben auch Psychologen, die eingestellt sind. Also es ist, man muss es, diese, wie die Kollegin schon sagte, auch diese Bereitschaft haben, dazu zu lernen, einfach auch sich einzubringen, so zu gestalten, dass man diese Dinge auch verantworten kann. Weil nicht jeder Klient ist möglicherweise für ein bedrohtes Wohnen in Familien geeignet. Und da eben auch genau hinschauen, dass man das auch verantworten kann auch und auch die Möglichkeit hat, auch dass es nicht nach einer Woche, in zwei Wochen dann aus ist, sondern eher auf lange Sicht eben angelegt ist. Da muss man eben schon auch gucken, ein Fingerspitzengefühl entwickeln, um da auch hinzukommen dann auch.
Also wir machen so prozesshaftes Lernen am Fall, sagen wir auch mit den Gastfamilien. Zum Beispiel, ich habe bei uns die Besonderheit jetzt im Jumega-Bereich, das sind ja Kinder vom Jugendamt und die Gastfamilien sind eigentlich Pflegefamilien, aber wir akquirieren die selber und melden die dann dort an und wir bilden die fort, aber indem wir halt konstant die beraten, also nicht nur einmal im halben Jahr kommen, sondern wirklich alle 2 bis 4 Wochen rund um die Uhr fast erreichbar sind. Klar gibt es Notfallpläne. Und das klappt wirklich gut. Also wir werden jetzt nicht ständig angerufen, auch am Wochenende muss man dann schon auch sagen. Also da gibt es dann den Notfallplan. Aber das klappt wirklich sehr gut und das Faszinierende an dem Ganzen ist wirklich, man lernt in jedem Fall was Neues, immer. Und es klappen Sachen, die können wir sich gar nicht vorstellen vorher. Gell? Also so die also Konstellation. Nee, es wird nicht langweilig und das ist auch das Tolle. Ja. Aber es ist manchmal auch wirklich auch richtig anstrengend, das darf man auch sagen, weil einfach man erfährt, also ich sage immer, ich brauche kein Krimi mehr und kein Kino. Also ja.
So. Wie findet ihr die Gastfamilien?
Die werden im Regelfall über Nossen oder auch zum Beispiel über Radio werden sie zum Beispiel auch gefunden. Und dann melden die sich. Dann werden die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das macht im Regelfall machen das 2 Kollegen. Wenn man dann sagt, das könnte für uns in Betracht kommen und die Familie auch weitermachen will, dann gehen 2 weitere Kollegen ins Haus, gucken sich die Räumlichkeiten an, führen nochmal ein Gespräch und dann kommen die bei uns auf eine Warteliste und dann kann es dann wirklich mal sein, dass dann auch 10 Klienten draufstehen und 10 Familien. In den unterschiedlichen Landkreisen und nichts geht, weil einfach das Passstück nicht stimmt, einfach auch. Das, manchmal scheitert es schon daran, dass die Familie sagt, ich will keinen Raucher, aber wir haben nur Raucher oder Leute, die nur nach Reutling ziehen wollen, aber nur Familien, wir im Umland haben und solche Dinge. Daran scheitert es dann auch, diese Sachen. Aber wie gesagt, in der Auswertung sind es insgesamt 4 Kollegen, dann wird das nochmal ins Team eingebracht. Und dann, wenn wir einen Klienten haben, dann meldet man das erstmal ohne Namen, meldet man das erstmal an und die Familie sagt dann, das klingt nicht schlecht, kommt doch mal vorbei, wir wollen uns mal kennenlernen. Dann gehen wir zu so einem kleinen Treffen, zu so einem kleinen Kaffee trinken, gehen wir dann hin und dann schaut man einfach, ob die Chemie einigermaßen stimmt und dann kann man mal einen Probetermin machen, Probewohnen machen, einfach auch beim Sozialhilfeträger heißt es dann Beginn der Maßnahme. Dann gucken wir mal, ob das dann eben 2 Monate, 3 Monate oder auch unser Ältester, glaube ich, um die über 20 Jahre. Jetzt erst vor kurzem habe ich eine Dame ins Heim verabschiedet, die 23 Jahre im betreuten Wohnen in Familien gelebt hat. Zum Schluss dann im Bänkle, weil es dann schon über die 65 drüber war.
Ja, und das ist eben auch das Tolle, wenn wir dann eine Familie gefunden haben, zum Beispiel ein Jugendlicher von mir oder auch von einem Kollegen, wenn die dann eben 18 sind, wollen die weiterhin in der Familie bleiben, wenn die noch Zeit brauchen bis zur Verselbstständigung und manche bleiben einfach auch, entweder kommen die in eine Einrichtung oder verbleiben in der Familie oder gehen dann tatsächlich in die Selbstständigkeit. Und das ist das Tolle, dass wir jetzt so viele Angebote haben unter dem Dach betreutes Wohnen in Familien. Sind halt immer andere Kostenträger. Aber das ist das Tolle, dass dann auch so eine Beständigkeit in der Beziehung da sein kann für die jungen Menschen und auch die Erwachsenen, weil das stabilisiert ja. Das ist ja unser Ziel, dass die eine Normalität leben können. Und das ist das Tolle. Ja. Das ist eigentlich, was uns auch begeistert. Ne? Also diese Normalität als Chance für die psychisch Angeschlagenen, sage ich jetzt mal. Also es muss nicht immer gleich eine Erkrankung sein, jetzt bei den Kindern und Jugendlichen. Bei den Erwachsenen schon, aber das ist die Chance eigentlich, wo wir da drin sehen.
Na, was sind das für Familien? Alles so, könnte man da ein paar Beispiele geben?
Die unterschiedlichsten Dinge.
Sehr bunt.
Also im Regelfall sind es oft Familien mit Kindern, mit kleineren Kindern, mit Jugendlichen oder dann auch Rentner, Ehepaar, alleinstehende Personen, was man immer ein bisschen aufpassen muss, wenn ein alleinstehender Mann eine psychisch kranke Frau sucht, da muss man dreimal hinschauen, was das ist, oder umgedreht auch. Wir hatten auch schon gleichgeschlechtliche, dass ein Mann gesucht hat und so. Da muss man ein paar Mal gucken dann auch, wie das dann ist, ob für den Menschen, der psychisch erkrankt ist, auch wirklich das hilfreich ist oder ob ihm das destabilisiert, ihn mehr in die Klinik reinbringt. Weil unser Ansinnen ist natürlich schon, dass die Leute möglichst tendenziell weniger in die Klinikum gewisse Zufriedenheit äußern kann und auch für sich sagen können, ja, das ist für mich Heimat geworden, jetzt gerade bei Älteren. Beim Jüngeren ist es eher so, ja, im Sinne eines Sprungbretts einfach auch
hilfreich
zur Verselbstständigung. Gell?
Genau, und wir tun kein Mädchen jetzt zu einem Mann. Also das machen wir nicht. Mhm. Also wenn dann... Da achten wir schon drauf. Ne? Also ja. Wir schauen halt, was passt. Und dann die Gasteltern bringen ja auch Führungszeugnisse. Das ist ja ganz wichtig heutzutage, ja. Sowieso. Mhm. Kinderschutz und dass man da drauf achtet, das kommt ich auch beim BWF. Ja. Also sind Familien natürlich die, ein unbeschriebenes Blatt sind. Das ist natürlich auch wichtig. Da haben wir auch die volle Verantwortung, falls was passiert. Ne? So, das ist wichtig. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung eigentlich. Ja. Mhm. Genau, das ist wichtig. Das wird kontrolliert, genau. Und wir melden die ja auch, also wir jetzt von den Jugendlichen melden das ja auch beim Jugendamt an. Also das wird kontrolliert, aber auch beim BWF und das ist gut. Mhm. Und es sind wirklich auch Gasteltern eben, wo die Kinder gerade aus dem Haus gegangen sind und die holen sich dann manchmal ein Pflegekind oder ein Gastkind. Mhm. Also Leute, die Erfahrung haben, aber auch ganz junge Paare und das ist toll. Also das ist immer eine Chance. Also dieses Topfdeckelprinzip, was wir haben, wir schauen uns die Familien an, die Motivation, was sie für Erfahrungen haben. Man fragt auch eben, was sie dazu motiviert, das zu machen. Mhm. Und da ist manchmal schon so ein bisschen der Schlüssel drin und wie sie sich das Kind vorstellen oder Jugendliche, welches Alter. Und wir schätzen das ja dann an, indem das ganze Team die kennenlernt. Und dann braucht man natürlich auch ein bisschen noch ein Gefühl und dann vermittelt man die.
Welche Motivation habt ihr da kennengelernt schon?
Ganz viele. Also
ist das so ein Helfersyndrom manchmal auch?
Ein Mix, das darf man den Kindern eine Chance geben oder den, also ich kann es nur für die Jugendlichen noch im Moment, also eine Chance geben und dann natürlich, ich denke, es ist eine Mischung aus Ehrenamt und natürlich kriegt man auch eine finanzielle Betreuungsgeld, aber am Ende ist es wirklich eine Riesenaufgabe, wo man denkt, das ist völlig angemessen und sehr bewundernswert. Das muss ich schon sagen, ich bewundere alle Gasteltern, die das wirklich mit uns zusammen machen und mit den Kindern, das muss man schon sagen.
Mhm. Es ist ja so, wir schauen, dass es, die Kollegin hat schon gesagt, eine gesunde Mischung zwischen helfen wollen, aber auch dann eine gewisse kleine finanzielle Entschädigung zu bekommen. Nicht, dass man dann sich generell im Sinne eines Helfer-Syndroms ausblutet. Genau. Also ich habe schon wirklich auch ganz unmögliche Anfragen gehabt. Dann zum Beispiel, dass eine Frau mich anruft und sagt, Mensch, ich habe schon 3 Leute geheilt. Könnte ich nicht nur noch jemanden bekommen, den ich auch heilen könnte? Ist klar, Ausschlusskriterium geht gar nicht. Oder vor Jahren hatte ich mal eine Anfrage, war jemand, der ein Wirtshaus hatte, mehrere Asylbewerber drin hatte und gesagt, wenn ich die Asylbewerber rausnehme und 3 psychisch Kranke reinnehme, dann rechnet sich das mehr. Es geht natürlich gar nicht, diese Dinge. Oder dass Bauersleute kamen dann auch und gesagt, ich brauche einen Geländegängigen, der Knecht ist mir gerade ausgefallen. Ja, da gibt es schon auch die unmöglichsten Dinge. Ist klar, geht gar nicht. Das muss eine gesunde Mischung sein zwischen beiden Komponenten einfach auch, wo man dann wirklich vertrauensvoll sagen kann, da aller Wahrscheinlichkeit ist der da gut aufgehoben und wir gehen natürlich vor Ort dann im Sinne des Beratens und Hilfestellung geben einfach auch, aber auch natürlich im weitesten Sinne auch zu kontrollieren, ist denn alles in Ordnung, ist das Zimmer in Ordnung, gibt es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten und. Da gibt es dann oftmals auch den gesetzlichen Betreuer, der mit im Boot ist, mit dem müssen wir zusammenarbeiten, dann gibt es oft runde Tische, wo dann auch manchmal zwei, drei weitere Professionelle mit am Tisch sitzen. Also es geht schon darum, genau hinzuschauen, stimmen die Grundvoraussetzungen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der psychisch Erkrankte oder der Jugendliche, der von psychischer Erkrankung bedroht ist oder auch wirklich schon psychisch erkrankt ist, hat er da wirklich auch die Chance auf Heilung, Heilung ist vielleicht zu weit, die Chance auf Stabilisierung und auch ein Stück weit auf mehr Gesundung auch.
Und dann ist es ja schon auch eine Verantwortung für die Familien. Also da hat man ja, braucht man ja auch einen Respekt für dem Zusammenleben mit jemandem in einer angespannten oder angeschlagenen Situation. Wie hilft man denen dann? Oder dass das dann auch eben, oder was muss man da alles dann machen? Müssen die Familien dann auch zum Arzt mitgehen oder droht da ein Konfliktpotenzial?
Das ist individuell sehr verschieden. Also sie begleiten die Kinder und Jugendliche natürlich zu allen Sachen, wie normale Eltern auch. Und manchmal sind wir dabei und manchmal nicht, je nachdem, was für Themen anstehen. Zum Beispiel, wenn es eine neue Diagnostik gibt, ist natürlich wichtig, dass wir dabei sind, weil wir ja beraten. Also einerseits steht der Mensch natürlich im Vordergrund, aber gleichzeitig, wenn man dann tatsächlich eben, sage ich mal, muss sich dann ein bisschen mit dem Krankheitsbild befassen, einfach damit man gut damit umgehen kann. Es geht nicht um Stigmatisierung, sondern wirklich um den Umgang. Das ist manchmal ein schwieriges Thema. Das ist wie, ich denke manchmal auch so, die Gasteltern lieben ja die Kinder dann auch auf eine Art und dieses eben, bewusst werden und wahrhaben wollen, was jetzt wirklich ist. Das ist halt wirklich auch die Herausforderung. Das sind eben Kinder, die entwickeln sich anders als jetzt die eigenen Kinder. Mhm. Genau, das ist immer, und da sind wir immer dabei im Gespräch und begleiten und schauen eben so, dass es wirklich für alle sich einigermaßen gut anfühlt oder aushaltbar ist. Unser Schlagwort ist eigentlich aushalten. Aushalten. Weil das stabilisiert, ne, wenn man die Beziehung hält. Und es verläuft einfach manchmal anders, als man jetzt denkt. Man geht einen Schritt vor und dann zwei zurück. Oder es ist nicht so, es ist anders wie normale Erziehung, wenn man immer nur dann an einer Sache festhalten will. Manchmal muss man das auch ändern. Ja, also und einen anderen Weg probieren. Und das ist das Tolle. Wir haben so viele unterschiedliche individuelle Lösungen. Das kann man gar nicht alles erzählen, weil es bei wirklich jedem ganz anders ist. Und das ist, also es gibt kein Patentrezept.
Das darf ich dazu noch was sagen? Ja. Und zwar ist es so, die Familien haben ja 28 Tage Urlaubsanspruch, einfach auch nochmal, wo dann der Klient oder die Klientin rausgeht, in der Urlaubsunterbringungsfamilie kommt, sodass die auch mal ein Stück weit abschalten kann. Aber es gibt dann auch immer wieder mal Situationen, wo man sagt, geh mal lieber in die Klinik, wenn sich da so eine deutliche Akutheit anbahnt. Geh mal in die Klinik einfach auch, sodass es ein gewisser Tapetenwechsel mal stattfindet, um die ganze Situation etwas zu entzerren auch. Das ist schon auch uns wichtig auch, nicht, dass die Familie Anführungszeichen auf den Krückstock daherkommt und dann auch das gar nicht mehr machen will auch. So ein Wirkstoff, glaube ich, ist hier im betreuten Wohnen in Familien auch, dass sich Menschen auch schätzen kennenlernen und auch sich mögen. Am Anfang ist es ja eher wie eine Art Vernunft-Ehe. Man bahnt sich an, man lernt sich kennen einfach auch. Dann läuft es vielleicht ein halbes Jahr ganz gut und dann kommen die ersten Marotten raus. Und dann muss man sich dann reifer fragen, will ich überhaupt noch? Ja, auch der Klient fragt sich das oft. Manchmal hat auch schon der Klient abgebrochen und hat gesagt, ich will da nicht mehr. Ist mir zu stressig auch in der Familie, zu quirlig oder irgend sowas. Aber wenn die das dann schaffen, auch eine Ebene zu finden, wo sie ihre Probleme lösen können, wo sich dann auch Zuneigung einstellt und er sagt, ja gut, der hat da die Verschrobenheit oder macht das halt so auch, dann beginnt oftmals auch diese Form der Stabilisierung und der wirklich, dass derjenige wieder mehr im Leben draußen steht, nicht in den gesonderten Dingen, in der Wohngruppe oder in den Heimen, sondern wirklich ganz nah bei Menschen lebt in der Normalität.
Das Stichwort aushalten, ja. Wie merkt man, wie testet man seine Grenzen aus oder wie viel kann man aushalten, wie viel muss man aushalten, dann sowohl auf beiden Seiten da ja auch?
Also deswegen sind wir im Prinzip zu dritt. Das Tolle ist eben, denke ich, dass eben die Gasteltern, dass die wirklich dann anrufen können, wenn das ist. Und wir sind ja auch in guten Zeiten da, aber auch wirklich in Krisen. Mhm. Und das löst dann schon mal ganz viel. Wir gucken auch dann wir achten darauf, dass man gemeinsam auch mit dem Kind und dem Jugendlichen eine Lösung findet. Das ist manchmal so ein ganz guter Weg. Und es ist manchmal sehr mühselig. Manchmal, es kommt aufs Alter drauf an. Ne? Die Jugendlichen sind natürlich ein bisschen teilweise abgängiger und weniger zugänglich, muss man wieder einen Weg finden. Und dann, da guckt man dann halt, wer macht jetzt was und wie kriegt man den Zugang. Und manchmal muss man ganz schön sehr viel Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen und aber auch immer wieder die neue Bereitschaft, sich mit dem Kind wieder einzulassen oder dem Jugendlichen, auch wenn der jetzt gerade wirklich einen richtig schlechten Tag hatte oder Wochen. Mhm. Also das ist je nachdem. Also das ist schon das Aushalten. Genau, und da unterstützen wir und versuchen wirklich eben, dass es irgendwie hält, die Gasteltern zu begleiten und aber auch die Jugendlichen. Mhm. Also weil das Handtuch ist schnell geschmissen, aber zurück ist man nicht so schnell. Ne? Das ist dann immer so. Und da ist manchmal, versucht man halt Brücken zu schlagen. Manchmal braucht man einfach auch eine Weile, um wirklich wieder eine neue Idee zu entwickeln. Ne? Wir haben ja auch Supervision, wir machen Fortbildungen und manchmal braucht man auch so einen Input, auch wir als Mitarbeiter, den geben wir dann weiter oder ja, oder wir laden eben bei uns zum Beispiel auch zur Supervision ein und dann geht manchmal wieder was, weil, also einfach, dass man so einen Blick von außen kriegt, das hilft manchmal ganz gut. Mhm. Und wir, ich würde sagen, wir unterstützen wirklich alle Parteien, so gut es geht. Ne? Mhm. Also das ist das Wichtige. Und mit großer Wertschätzung. Also wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit den Herkunftsfamilien. Mhm. Da sind wir ja auch so ein Puffer dazwischen oder Vermittler. Also wir haben wirklich alles drumherum, auch in der Schule müssen wir immer wieder. Manchmal muss man Anwalt sein, manchmal muss man, man hat wirklich ganz unterschiedliche Rollen sein.
Und man muss wirklich auch sagen, nichtsdestotrotz, mach mir das nicht auf Biegen und Brechen. Genau. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Da muss man das eben einfach sich überlegen, was ist dann der nächste Schritt, wo kann es hingehen? Ist vielleicht für denjenigen jetzt gerade bei erwachsenen Wohngruppe besser einfach auch? Oder ist vielleicht möglicherweise eine andere Familie, dass man da nochmal eben eine andere Familie vorstellt. Also es geht immer irgendwie weiter auch. Es muss aber von allen getragen werden können.
Freiwilligkeit.
Auch Freiwilligkeit, die ganz große Selbstentscheidung einfach. Das ist das Wichtige auch, weil es ist ja dem sein Leben. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, es ist nicht mein Leben in dem Sinn, sondern es ist sein Leben, das wir mitgestalten können. Aber im Grunde genommen ist er auch verantwortlich, diese Dinge in die Hand zu nehmen, in welche Richtung es geht, ja.
Welche Optionen gibt es da dann noch? Wohngruppe oder?
Kleinheim, gibt es dann auch andere Familie. Ansonsten, was gibt es sonst noch? Ein bisschen selbstständig wohnen auch. Ich habe schon Leute gehabt, die, also gerade bei Frauen, bei jüngeren Frauen ist es öfters mal so, dass die sagen, ich möchte mit meinem Freund zusammenziehen, bin 23 Jahre alt, habe jemanden kennengelernt, hatte mal so eine Dame, die dann gleich mal in Marokko jemanden geheiratet hat übers Internet oder irgend sowas. Sie sind selbstentscheidend, muss man sehen. Man kann dann motivieren, man kann dann beraten. Einfach im Grunde genommen müssen die aber selber auch entscheiden, ob sie das wollen, diese Form, oder ja gut, möglicherweise dann auch ins Leere gegriffen haben dann auch. Ja.
Da haben wir die unterschiedlichsten Erfahrungen, ja. Mhm. Oder wenn eine Jugendliche schwanger wird, dann geht sie vielleicht ins Mutterkindheim erstmal und lernt halt mit ihrem Kind umzugehen. Aber es ist auch eine von mir, die jetzt einfach selbstständig wohnt. Und es gibt mehrere eben auch von den Kollegen. Das ist natürlich schön zu sehen, dass es dann doch auch wirklich, dass sie das hinkriegen. Mhm. Also freuen wir uns auch immer. Mhm. Es gibt wirklich auch richtig tolle Verläufe.
Mhm. Und Freiwilligkeit heißt auch, die können abbrechen und eben gehen und dann habt ihr auch keinerlei Einfluss mehr oder gibt es da dann immer auch nochmal ein Weisungsrecht, Befugnis?
Weisungsrecht gibt es zu keiner Zeit, es sei denn, derjenige hat eine gesetzliche Bedrohung, die ihn auch ein Stück weit begleitet, einfach auch für ihn mitentscheidet, einfach auch entweder mit ihm zusammen oder über seinem Kopf hinweg. Auch diese Bevollmächtigung ist vom Gesetz her gegeben. Wir haben keine Bevollmächtigung. Wir müssen wirklich immer wieder motivieren, anraten. Aber wenn dann geht den Weg B und er geht den Weg A, okay, das ist dann seine Entscheidung auch, muss er selber wissen.
Bei Kindern und Jugendlichen ist es natürlich ein bisschen anders. Da gibt es noch die Sorgeberechtigten oder den Vormund. Manchmal machen wir eine Nachbetreuung, also wir haben durchaus schon auch über bis 21 oder manchmal ältere, wo wir dann quasi noch wie so ein Stundenkontingent haben, machen eine Nachsorge. Normalerweise ist auch so, dass eben die abgebende Einrichtung dann doch auch schaut, eben dass die dann gut untergebracht werden. Bei uns ist mehr das Jugendamt dafür zuständig, aber im Erwachsenenbereich machen das ja die Kollegen dann auch. Also man sitzt jetzt nicht einfach im Normalfall, nicht auf die Straße, das geht. Also das ist das Tolle. Dass das eigentlich gut, ja, dass wir da noch mit dabei sein können. Mhm. Genau, also wobei, wenn es jetzt das Jugendamt sagt, wir zahlen nicht mehr weiter, dann kann ich leider auch nichts mehr machen, gell?
Mhm. Wie viel?
Wenn sie volljährig sind.
Dann gibt es kein Geld mehr, ja, die Finanzierung ist ja da auch immer
Genau, ist unterschiedlich. Genau, wir sind natürlich ganz klar über das Jugendamt finanziert. Wenn ein Kind schon mal in der Eingliederungshilfe war, dann über die Eingliederungshilfe, aber das ist eher selten. Und dann geht es halt weiter. Denn, also jetzt zum Beispiel, wenn wir Übergänge haben, dann beantrage ich noch die Eingliederungshilfe mit dem Jugendlichen zusammen, bevor er 18 ist. Oder wenn er 18 wird, dann machen wir das vorm Blatt HB. Also das, man begleitet den Übergang mit. Also das habe ich jetzt schon. Oder dann schaue ich, wenn es kritisch ist, dass das Kind noch eine gesetzliche Betreuung kommt und wenn er mir den Gasteltern vertraut und wenn man halt auch erklärt, für was, das ist ja nicht für immer und sie können trotzdem mitentscheiden, aber dass sie halt, die Hauptsorge ist ja tatsächlich, dass sie danach versorgt sind und nicht auf der Straße landen. Und dann gibt es halt doch immer noch jemand irgendwo, der vielleicht dann da helfen kann. Und das ist dann, das ist eigentlich das, mehr kann man dann nicht mehr tun. Genau, wenn man so dann.
Und was wirklich auch sein kann, dass Menschen, junge Menschen dann zum Beispiel zu ihren leiblichen Eltern zurückgehen. Das hat ihr auch schon gehabt, ja. Im Regelfall ist es ja so, die haben entweder eigenes Einkommen, die Klienten, die über 18 drüber sind. Eine 23-jährige Frau, die hat 900 Euro EU-Rente gehabt, ja. Hat, ja, in der Tat. Und hat, was war der Grundstock, hat sie dann selber gezahlt und der Rest wurde oben von der Eingliederungshilfe draufgezahlt. Aber wenn einer kein Geld hat, dann hat er immer die Möglichkeit, Hartz IV zu beantragen oder dann Grundsicherung zu bekommen, eben vom Amt, jetzt einfach von Sozialhilfe. Also es wird niemand auch finanziell allein gelassen, aber es muss halt immer wieder überprüft werden, wie der es finanziell dasteht auch. Mhm.
Und dieses Antragsverfahren kann ja auch eine Hürde sein.
Ganz genau. Das ist es. Genau. Mhm. Deswegen sind dann die gesetzlichen Betreuer wichtig. Genau, das ist der Knackpunkt. Mhm. Das geht ja immer nur auf Antrag. Richtig. Genau.
Und dann ist es oft ja so, dass wir den Klienten begleiten, da ist irgendwas gekommen, Post, der ruft mich dann an und sagt, Mensch, da ist was gekommen, können wir das gemeinsam ausfüllen, ja, nächste Woche Termin und dann solche Dinge, da machen wir das gemeinsam einfach auch, aber es gibt mittlerweile auch nach dem Bundesteilhabegesetz gibt es ja auch EUTB, das heißt ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, gibt es mittlerweile auch, wo auch Klienten sich hinwenden können, um dann da auch im Sinne eines Lotsens Lotsenfunktion weiter vermittelt werden oder auch Hilfestellung bekommen in der Bürokratie. Aber Klienten, die wir betreuen, tun wir im Regelfall, das ist das gewesen, was ich vorhin gesagt habe, morgens mache ich meine bürokratischen Sachen einfach auch, wo man diese bürokratischen Dinge erledigt, einfach auch, um das andere dann auch freier zu sein, dann wenn man Face-to-Face Termin hat, um einfach auch zu hören, nicht, dass es dann da total überlagert ist mit irgendwelchen bürokratischen Dingen, dass er dann wirklich auch Zeit hat für die Probleme, die wirklich anstehen auch. Wir gehen auch mal mit dem Klienten alleine Kaffee trinken, um einfach zu hören, wie geht es ihm eigentlich, wie kommt er mit der Familie zurecht, aber wo gibt es Ecken und Kanten, weil oft im Gruppenverbund, im Gruppengespräch sagt er nicht alles auch, da muss man genauer gucken. Mir ist es auch wichtig, mit den Familien häufig, lieber zu häufig, mit dem zu telefonieren, damit die einfach auch frei sprechen können, um einfach dann ihre Dinge, die sie haben, ihre Probleme loszuwerden, einfach auch um so, dass man sich ein Bild machen kann, wie ist eigentlich die Konstellation, die Problemlage, wo könnte man möglicherweise intervenieren auch.
Mhm. Und wichtig ist halt tatsächlich die Zusammenarbeit von allen Parteien. Also das ist das Allerwichtigste. Mhm. Weil manchmal ist es tatsächlich so, das sind ja sensible Systeme, wenn dann, was ich manchmal, findet sich ein Retter außerhalb vom System und das bringt dann wirklich viel durcheinander. Also vor allem, wenn dann die Vorinformationen fehlen, was eigentlich schon alles gemacht wurde, ja, für das Kind oder den Jugendlichen oder den Erwachsenen, welche Hilfen eigentlich schon alle installiert wurden oder die Vorgeschichte. Also ich sage mal, wir helfen ja auch gerne, ne? Aber es muss ein bisschen, es ist gut, sich zu informieren, was ist eigentlich schon gewesen, wo kann man wirklich was machen. Sonst kann man da ganz viel Energie investieren. So, die freiwilligen Helfer sind, also es ist wichtig, uns auch zu fragen und deswegen führen wir auch immer wieder alles zusammen. Das ist wichtig.
Welche Rolle spielt dabei die Psychiatrie, die Einrichtung, der Arzt? Wie viel Wissen braucht ihr da?
Die Kooperation sind ganz unterschiedlich, ja.
Also natürlich kooperieren wir mit den Ärzten auch oder mit denjenigen, mit den wichtigen Figuren, den wichtigen Personen, die auch der Klient in Verbindung steht, einfach auch begleiten. Kollegen hat es vorhin schon gesagt, auch teilweise zu Arzttermin. Es kommt immer darauf an, wie es ist. Aber im Grunde genommen ist es auch hier dem Klienten, wenn er über 18 ist, seine freie Entscheidung, ob er mich mitnehmen will oder nicht. Oftmals wird gesagt, Mensch, gehen Sie doch mal mit und horchen sich das mal an auch. Da sind wir dann auch dabei. Also die Kooperation ist wichtig, aber im Grunde genommen ist es auch so, wenn jemand akuter wird, dann raten wir an, gehen Sie doch mal in die Klinik. Der muss sich dann auch eine Einweisung holen, um dann auch nach einem Platz in der Klinik fragen, auch wann ist was frei oder ist er so akut. Manche wurden auch schon über die Polizei eingeliefert, wenn es mal wirklich, ist eher selten, wenn mal alle Stricke reißen auch, gibt es wie für jeden normalen Bürger, wird dann von der Polizei hingeguckt auch, ist der selbstgefährdend, ist der fremdgefährdend, einfach auch gerade bei uns ist eher wahrscheinlich hier und da mal die Selbstgefährdung, also Suizid im Verzug, möglicherweise droht es an, hat es vielleicht noch gar nicht vor, aber dann kann es sehr schnell sein, dass das Rote Kreuz da steht, wenn man dann mal anruft und die Polizei dann kommt auch und dann lieber vorsichtshalber dann auch nicht in Handschellen, aber dann halt in Hilfe mit der Polizei dann auch mal eingeliefert wird. Aber wie gesagt, das ist eher selten auch, aber auch diese Dinge gibt's. Da ist wieder die Kooperation enorm wichtig, dass wir miteinander im Dialog bleiben, dass uns abends auch die Familie um 10 Uhr mal anruft und sagt, Mensch, da habe ich jetzt echt Bedenken. Und wir dann einfach gucken, wir vor Ort gehen dann auch und dann wirklich gucken, ob wir in welcher Weise wir unterstützen können dann auch. Ja. Also wir versuchen für uns verantwortbar das zu machen und für die Familien auch die Risiken, die mit drin sind, auch möglichst klein zu halten.
Es gibt natürlich aber auch so diese Fachwelt, da gibt es einfach unterschiedliche Ansichten. Teilweise, das kennen wir gut bei Jomega, man kann sich das so schwer vorstellen, dass so ein, sag ich mal, so ein psychisch erkranktes Kind oder das davon bedroht ist, dass es wirklich in einer Gastfamilie so einen guten Halt findet und eben auch eben in die Schule geht und am normalen Weg leben teilnimmt. Also es ist ja nicht immer einfach, aber oft aber auch machbar. Ne? Und da gibt es manchmal unterschiedliche Meinungen von der Klinik und eben auch bei uns. Und dann, das muss man schon, da müssen wir schon auch ganz klar sein und eben mit dem Jugendamt gut kooperieren und mit den Sorgeberechtigten, dass das Kind halt auch in der Gastfamilie zum Beispiel verbleiben kann, auch wenn es jetzt so aussieht, als würde es ihm gerade da nicht gut gehen. Aber es hat ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist auch, da müssen wir schon gut hinstehen und auch begründen. Und da haben wir auch gute Erfahrungen und manchmal ist auch so, man kooperiert einfach bis zu einem Punkt, wo man halt denkt, das geht und manchmal ja, muss man es halt auch so stehen lassen. Ne? So, und das müssen wir schon auch. Wir haben auch teilweise unterschiedliche fachliche Ansichten und aber auch Erfahrungen, das gibt's. Ja. Aber trotzdem, ne, also ist natürlich das Medizinische wichtig, ja, also muss man schon sagen, aber da...
Was, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist ja das, wenn er ja praktisch in diesem System ist, kriegt er, ich habe es vorhin schon gesagt, Hartz IV möglicherweise vom Jobcenter oder vom Sozialamt, aber die Eingliederungshilfe macht immer und auch die Jugendhilfe macht ja immer wieder auch Hilfeplangespräche, genau. Da begleiten wir auch, da geht es praktisch nochmal immer darum, braucht derjenige die Hilfe noch, das muss ja also die Plausibilität muss gegeben sein, es gibt die Hilfeplankonferenz einfach auch, also da sind wir auch immer mit im Boot, um für den Klienten auch dem Klienten beizustehen und für den Klienten einzutreten.
Also ihr müsst da Überzeugungsarbeit leisten, auch, dann ja. Manchmal ja
und auch fachlich Widerstände begründen, überwinden. Schriftlich, ja auf jeden Fall. Und wir sehen halt so das ganze System und oft ist so, wenn man halt, also die Erfahrung, ich meine, jeder sieht so seinen Teil der Arbeit, denke ich, so in dem Hilfssystem und das ist halt wirklich wichtig, das meine ich, weil, dass man das wirklich auch zusammenbringt, weil geht manchmal schon in unterschiedliche Richtungen, aber das ist auch das Besondere eben an unseren Kindern und Jugendlichen, die wir betreuen, dass sie halt wunderbar alle Leute in andere Richtungen überzeugen können.
Und das muss man so sagen. Und den Gesamtblick haben Ärzte halt manchmal nicht.
Ich würde es nicht sagen, genau. Die Ärzte, aber manche Personen, eben unterschiedliche Personen. Ich würde es jetzt gar nicht so auf die Ärzte beziehen, sondern das gibt es einfach im Hilfssystem. Genau.
Gibt's. Und da ist ja das Wort wichtig, Hilfebedarf. Weil, was Sie vorhin gesagt haben, Überzeugungsarbeit, das ist das eine. Das andere ist aber das klare, realistische Darstellen, dass der in der Tat Hilfe braucht. dass der wirklich eine Begleitung braucht in irgendeiner Form. Das muss man dann eben beschreiben. Das kann medikamentöse Einstellung sein, das kann ein Arzt sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann Sozialarbeiter sein und. Aber er braucht einen Beistand, der ihm hilft, einigermaßen sein Leben selbstständig zu leisten auch. Weil wenn er das nur alleine könnte, dann wäre es ja gut. Ja, wir wollen ja auch dahin kommen, dass der alleine. Aber es zeigt ja immer wieder auch die Geschichte, dass er das nicht alleine kann, sondern möglicherweise eben nachreifen muss, nachlernen muss, einfach auch so, dass er mehr Selbstständigkeit dann wieder auch hinbekommt.
Und so eine Person, die 20 Jahre in der Familie war, die muss jedes Jahr wieder aber nachweisen, dass sie den Bedarf auch noch hat?
Ja, in der Tat, da gibt es den IBRB-Bogen und jetzt bei Bänkel ist es so, Hilfe zur Pflege, muss man Berichte schreiben auch, der muss nachweisen, dass er in der Tat diese Pflegebedarf hat, einfach auch noch, das ist dann bei sehr chronifizierten Menschen, ist es dann nicht mehr so gegeben, dass man lange Berichte macht, sondern da wiederholt sich ja vieles dann auch, weil vieles gleich geblieben ist. Da geht es ja oftmals eher rückwärts einfach auch, wo die Leute schlechter sind beim Laufen, beim Denken, dementer werden einfach auch. Und jetzt muss man dann halt dann nur deutlich machen, dass sich das nochmal verschlechtert hat. Möglicherweise sogar im Pflegegrad, über die Pflegeversicherung, dass der jetzt nachgebessert wird. Heute Morgen habe ich erst wieder eine Nachbesserung bei der Pflegegrad, wo man nochmal deutlich gesagt hat, das geht so nicht auf dem niedrigen Pflegegrad. Und jetzt hat er einen höheren Pflegegrad bekommen und das ist wieder realistisch dann auch.
Mhm. Also Krankenkassen sind auch dann, da ist noch bürokratisch.
Genau. Das gibt es für uns auch Pflegegrade, weil die hat eine besondere Aufsicht zum Beispiel brauchen. Also das ist bei uns auch manchmal mit dabei. Mhm. Genau. Und wir müssen natürlich auch immer sagen, dass eben, Jomega ist natürlich ein anderer Satz jetzt wie für eine Pflegefamilie, der ist etwas höher. Ja. Genau, und dann dementsprechend kommt auch ein Kind. Ja, das kann man so sagen. Und das müssen wir natürlich auch immer begründen. Und um das Ganze halten zu können, eben ist ja auch diese Anerkennung, finde ich, auch wichtig. Mhm. Ja, ich finde, das ist wirklich auch eine symbolische Anerkennung, die sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur, also auch Wertschätzung drückt es ja auch aus von der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, wenn man so eine Arbeit leistet, dass das eben auch honoriert wird auf eine Art. Das ist wichtig. Deswegen ist es wichtig, auch diese Mischung aus Ehrenamt und eben, dass die was kriegen. Also das finde ich schon wichtig.
Und vorher haben Sie ja gesagt, Herr Xander, dass es 30 Jahre VSP, jetzt erst vor kurzem hat man die Familien eingeladen, letztes Jahr eingeladen, die zum großen Essen, gab es umsonst Essen und danach auch noch ein kleines Buffet. Die haben sich da unheimlich gefreut drauf, auf diese Dinge, im Sinne einer Anerkennung. Das ist uns ganz wichtig, da auch immer wieder was zurückzugeben an die Familien für ihre Hilfe, die sie anderen Menschen angetan haben auch.
Ja, wir machen auch Jomega-Events, also wir machen dann Ausflüge gemeinsam mit den Gasteltern und den Jugendlichen. Und jetzt haben wir auch ein Sommerferienprogramm seit ein paar Jahren, das wird auch gut angenommen. Mhm. Eben dann gemeinsame Feiern, das wird schon immer wahrgenommen, das ist auch sehr schön. Auch der Austausch zwischen den Gasteltern dann und die Kinder, die waren auch schon Bowling, das war wohl auch, also das haben sie auch gut angenommen. Weil manche sind ja gar nicht in gar keinem Verein und da ist halt dann auch die Möglichkeit, dass man da eben was mit denen gemeinsam unternimmt. Also,
Wie viel kriegt eine Familie eigentlich? Gibt es da Zahlen? Darf man das sagen?
Ich denke schon, dass man sagen kann, das Geld ist steuerfrei und muss angegeben werden beim Finanzamt und es ist um die 1.100 Euro, die sie bekommen, einfach auch, da ist eben Kost und Logis mit drin, einfach aber auch dann 590 Euro Pflegegeld. Ich hoffe, ihr habt die Zahlen richtig gesagt, ich glaube 590 sind es jetzt gerade, die Familie kommt. Beim Bänkle ist etwas höher und ihr habt, glaube ich, vierfachen Pflegesatz,
gell? Ja, bei uns ist 1.096 das Betreuungsgeld und dann kriegt man noch Geld fürs Kind. Das ist nach Alter abhängig zwischen 1.6 und 1.8 oder so. Ist dann quasi für unsere Jomega-Kids. Und was allerdings nach 2-3 Jahren eben reduziert werden kann, das müssen wir natürlich immer begründen. Und ich sage immer, die Arbeit wird nicht unbedingt weniger, je nachdem eben. Das müssen wir immer ganz individuell begründen, wenn die Kinder länger in der Familie sind. Also manche sind jetzt, ich habe einen, der schon 8 Jahre in einer Familie oder in verschiedenen Familien jetzt gewesen. Die wandern auch manchmal. Aber jetzt hat er bald seine Ausbildung fertig und will auch in der Gastfamilie bleiben, wo er jetzt ist. Also das sind so Verläufe, das ist halt das Tolle. Ich war jetzt quasi in dem Fall die feste Bezugsperson und habe halt immer diese Gelder auch oder halt die Gastfamilien für ihn wieder gesucht, sodass er zumindest eine Konstante hatte. Und sonst hat er halt viel gewechselt. So geht es halt auch. Ne? So, das ist immer, und das muss man ja auch immer wieder begründen. Ne? Wieso jetzt doch wieder eine Familie? Ne? Und, aber da war es so, es gibt halt Fälle, die kann man nicht in eine Wohngruppe. Die kommen ja zu uns, weil sie es nicht aushalten, weil da zu viele Kinder, weil es zu viel ist. Dann, wir gucken natürlich dann auch, ist das eine Familie? Sind da Kinder oder kann der überhaupt mit Kindern umgehen oder die? Das gucken wir ganz individuell. Ne? So, und die wandern und das muss man immer begründen und warum jetzt auch das Geld wieder, die Maßnahme passt. Vor allem, das geht es ja. Ja, so, ja, müssen wir immer.
Aber wegen Geld macht es wahrscheinlich keine Familie.
Nee,
oder?
Also wirklich.
Ja. Würden wir ablehnen.
Genau, wir prüfen ablehnen. Das ja auch nach. Die dürfen auch nicht abhängig sein von dem Einkommen. Das ist ganz arg wichtig, weil sonst ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Also vor allem, wenn es brennt gerade und einfach die Entscheidung da ist, können wir das noch tragen oder nicht. Wir wollen ja auch, dass alle gesund bleiben. Also dass es wirklich in Balance bleibt. Das soll ja kein Hinderungsgrund sein, eben auch mal zu sagen, nee, jetzt ist meine Grenze erreicht. Bei den Gasteltern, da achten wir auch sehr darauf. Ne? Das überprüfen wir auch immer wieder.
Welche Formen, das Feld der psychischen Erkrankung ist ja wirklich riesig groß. Welche Formen kommen da häufig vor? Oder mit was habt ihr es da alles zu tun? Weil das ist ja auch so individuell wahrscheinlich. Und es gibt nichts, was es nicht gibt oder so.
Ja, ja. Also die Kollegin hat ja vorhin gesagt, bei jungen Menschen ist es oft schwieriger, diese klarere Diagnosen zu stellen. Bei Erwachsenen ist es oftmals schon, weil die schon lange auch in der Psychiatrie Erfahrung haben oder Psychiatrie-Geschichte hinter sich haben, ist oft der große Bereich der Psychosen, einfach Schizophrenien, manisch-depressiv, sowas, Persönlichkeitsstörungen, Zwangsstörungen, Angststörungen, also sehr viele Bandbreiten, Menschen, die sehr instabil sind, Menschen, die sich sehr gut stabilisiert haben, die auch schon auf dem ersten Arbeitsmarkt sind, bis hin zu denen, die es nicht mal schaffen in der Werkstatt für Behinderte, weil sie einfach sich so fürchten, einfach auch. Aber das sind die unterschiedlichsten Couleur, wobei ich sagen muss, für mich persönlich spielt die Diagnose nicht unbedingt die wesentliche Rolle. Zwar höre ich mir das immer an, für mich ist wichtig, wie ist der Mensch. Also es geht nicht darum, Schublade auf, Mensch rein und sowas, darum geht es nicht. Und wenn man einen Autisten hat, kennt man noch lange nicht die nächsten Menschen mit autistischer Störung. Und wenn man einen Schizophren hat, dann kennt man noch lange nicht keinen, der auch schizophren ist. So, also da ist es nochmal wichtig, immer wieder zu gucken, wie ist der Mensch, was braucht der Mensch einfach und ihn da abholen auf gleicher Augenhöhe, um ihn auch zu fördern. Zwar auf der einen Seite auch zu fordern, aber auch auf der Seite zu fördern, so dass es hin auf eine Stabilität geht. Und da ist oftmals die Diagnose eher hinderlich, weil man den Leuten eher geneigt ist, in eine bestimmte Schemata reinzutun. Das ist, glaube ich, nicht Grundthema, sondern ein Passstück ist immer wichtig. Wie ist der, was macht der einfach auch und wie ist die Familie, wo wohnt die, können die mit dieser Ausprägung, dieser Erkrankung, können sie umgehen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das ist bei den Erwachsenen, die sind ja chronisch krank, bei den Kindern entwickelt sich ja erst noch. Da ist noch mal so viel Entwicklung möglich. Wovon man ausgehen kann, dass sie natürlich meistens, das ist schon bei uns so, schwer traumatisiert sind, dass sie wirklich starke Vernachlässigung erfahren haben und Misshandlungen jeglicher Art. Also kann man schon davon ausgehen. Und wir haben ja auch die Besonderen, sage ich mal, die haben schon viel erlebt. Und da schauen wir halt immer, wie wir die versuchen, die halt auch eben, was bringen sie mit, wie kann man sie stabilisieren. Und da gibt es halt große Wellen, also man weiß einfach nicht, ne? Manchmal bricht in der Pubertät was durch, manchmal ist es schon, wenn sie kleiner sind, dann laufen sie ein paar Jahre sozusagen gut, sage ich mal, also ruhig. Und dann geht es wieder von, also nicht von vorne los, aber dann bricht was auf und dann muss man halt gucken, wie man sie wieder halten kann oder dann entwickeln sie Verhaltensweisen, das sind ja lauter Schutzmechanismen, die man jetzt von außen jetzt nicht so verstehen kann. Also als, ne, und dann sind wir halt auch dabei, um da das aufzuklären, woran das liegen kann. Und wir müssen, da nehmen wir die Vermittlerposition ein, ne, und versuchen wirklich, also es gibt welche, was nicht Beispiel, ja, die gibt eine Phasen, wo die dann gerne mal was, keine Ahnung, Handys, die wünschen sich ein Handy und dann, wenn sie es nicht gleich kriegen, dann nimmt man es halt irgendwo mit. Ne? Da muss man gucken, wie kann man das jetzt hinkriegen, dass es nicht mehr vorkommt. Und das kann gelingen. Also Ja, das haben wir schon hingekriegt und da sind wir dann auch ganz stolz. Ne? Und das heißt aber nicht, dass er jetzt kein Handy kriegt. Ne? Also das ist ganz arg wichtig, sondern dass zum Beispiel da geht es dann darum, dass man kein Erfolgserlebnis damit hat, dass man jetzt, wenn man was weggenommen hat, dass man damit spielen kann. Sondern da ist dann absolute Kontrolle wichtig und das hat richtig gut geklappt. Und dann ist jetzt auch vorbei. Ne? Das, zum Beispiel, da müssen wir dann gucken, wie kann man das irgendwie hinkriegen. Da gibt es so Phasen, ne? Oder keine Ahnung, das sind dann manchmal Sachen, das, ja, da kann man gar nicht erklären, wieso die das jetzt machen, ne? Eigentlich. Und wir versuchen es natürlich trotzdem, einfach damit ein Verständnis für das Kind da ist und eben trotzdem auch eine Grenze. Das heißt ja noch lange nicht, dass es das dann machen darf, ne? Aber da ist es dann schon wichtig, was es für eben diese, was es für Auswirkungen haben kann, eben zum Beispiel, oder was eben die Krankheitsbilder in Anführungsstrichle bedeuten könnten. Ja, das heißt nur lange nicht, dass es so sein muss. Mhm. Also es sind eigentlich alles Überlebensstrategien so, also egal ob positiv oder negativ, weil es sind ja nicht umsonst da. Oder manche sind dann immer unter Strom, die fühlen sich immer bedroht, kann man ja irgendwie auch nachvollziehen, ne, und sind empfindlich und raschen gleich aus, eben dass man die dann eben stabilisiert, sodass sie einigermaßen eben mit Leuten aushalten. Ne? Und die sind ja auch misstrauisch. Ist ja. Genau, und das geht es dann immer darum, das meint man so mit aushalten, weil ja, das geht nicht von heute auf morgen.
Ist belastend für eure Klienten, so nennt es, aber natürlich auch für euch. Wie geht ihr damit um?
Ja, also ich glaube, was man lernen muss, dass man auch wirklich eine Grenze setzt, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt ist Ruhe in der Kiste, ich bin auch schon mal nachts aufgewacht, das passiert nicht häufig, wo ich dann angefangen habe, drüber nachzudenken, wo ich mir dann selber verbiete, weiter darüber nachzudenken, sondern sagt, morgen früh, wenn du aufstehst, dann kannst du drüber nachdenken, aber jetzt wird geschlafen. Ja, also es ist schon, man muss Grenzen setzen einfach auch, um wirklich Arbeit und Privates auseinanderzuhalten auch. Und das ist mir über die vielen Jahre eigentlich zunehmend gut gelungen, auch im Urlaub gut abschalten zu können. Dann auch, das kommt auch daher, dass man das dann gut, wenn man zum Beispiel in Urlaub geht, auch an die Kollegen übergeben kann, dass man dann praktisch klar denen macht, welche Probleme anliegen dann auch und dass die gut bei den Kollegen aufgehoben sind. Also da ist ein gutes Team, gute Zusammenarbeit, ist schon enorm wichtig, auch diese Dinge zu machen. Ich habe immer früher gesagt, was bringt's, wenn du psychisch krank betreust und dein Team noch schlimmer ist teilweise? Wie möglicherweise die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen dann auch. Nee, also da ein gutes, stützendes Team zu haben, einfach auch, wo man auch Psychohygiene betreiben kann, wo man auch mal schimpfen darf auch und auch Supervision, hat die Kollegin schon gesagt. Also, dass man auch lange Zeit im Lot bleibt, das ist wichtig. Wir wollen nicht haben, dass wir dann zum Schluss einen Burnout haben, sondern wir wollen ja auch unsere Arbeit weitermachen und sinnvoll machen dann auch.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also ein guter Rückhalt im Team ist wichtig. Wir sind ja auch meistens alleine unterwegs. Also und wir sagen immer, wir sind alle Einzelkämpfer auf eine Art und trotzdem, wir treffen uns einmal in der Woche. Wir sehen uns ja wirklich nicht so oft, aber dass da zumindest das Gefühl da ist, ne, da ist es gut aufgehoben oder in der Supervision kann man Themen besprechen. Wir müssen ja auch immer wieder neu ausloten, wo ist jetzt die Grenze, was ist noch okay, was nicht. Also dass man das gemeinsam macht und nicht immer nur alleine, das ist ganz arg wichtig. Und natürlich Selbstfürsorge ist sehr wichtig und auch, dass es eben vom Arbeitgeber unterstützt wird, das finde ich auch wichtig. Immer wieder Fortbildungen sind sehr wichtig, einfach damit man neuen Input bekommt, eben mit solchen speziellen Verhaltensweisen umzugehen oder eben auch Bindungsverhalten. Das ist ja auch oft das, dass man das einfach eben dann, man muss das sortieren und das hilft dann dabei einfach, wenn man sich einen fachlichen Input holt. Und das machen wir dann auch bei den Gastfamilien. Ich denke, das ist so. Und natürlich ein Vertrauen, ja, also man muss auch mal loslassen manchmal in Situationen tatsächlich, auch das, na, das geben wir dann auch in die Gastfamilien weiter, weil es gibt nicht immer eine Lösung. Das ist wirklich so, ja, und das aushalten. Wir auch, wir müssen genau das eben auch aushalten. Genau, und das, wir sprechen auch sehr ungern von Heilung. Weil es geht wirklich darum, eben, dass sie eben in der Gesellschaft einigermaßen leben können und eben, ja, das, um das geht's. Ne? Also
miteinander, gell?
Miteinander. Und das ist eine Lebensaufgabe dann aber auch von den Menschen, die wir betreuen. Also das können wir denen nicht abnehmen.
Zum Ende der Sendung sagt ihr nochmal, wo kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Wer ist da vielleicht auch angesprochen? Gastfamilien, aber auch potenzielle Klienten oder Leute, die in einer psychisch angespannten Situation sind?
Ja.
Wie nimmt man mit dem VSP Kontakt auf, dem Verein Sozialpsychiatrie?
Also man kann auf unsere Homepage schauen vom VSP und bei uns unter Jumega. Man kann uns anrufen. Wir haben ein Büro in Tübingen, in Balingen und in Reutlingen. Mhm. Da kann man uns erreichen. Am besten man schaut es im Internet nach, VSP unter VSP. Und mein Kollege, der gibt jetzt noch die Reutlinger Nummer.
Gebe ich noch den raus.
Das wäre gut. Und dann kommt es bei uns an, weil wir sind alle ein Team.
Genau. Also ich würde es dann umverteilen. Meine Nummer ist 07121 345 3991.
So kann man das dann nachhören und nochmal dann Kontakt aufnehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Nicht zu danken. Schön war's.
Ja. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte, für eure Arbeit und dass es eben euch nicht zu viel wird.
Ja, und wir freuen uns immer über neue Gastfamilien, das wollte ich noch sagen. Genau, das wäre, ja.
Auch immer willkommen.